David Specht.
Ich bin 23 Jahre jung und studiere in Ludwigsburg auf der Karlsruhe Religionspädagogik. Ich heute meine Premiere hier, meine Predigtpremiere, und ich bin froh, dass ich die hier in der Brüdergemeinde halten darf, wo ich ja groß geworden bin. Wenn Sie Beschwerden an dem haben, was ich zu sagen habe, dürfen Sie sich freundlich an meine Eltern wenden. Haben wir uns nicht alle schon mal gefragt, wie es wäre, Gott persönlich die Hand zu schütteln? Wie es wäre, wenn er in unseren Problemen direkt neben uns sitzen würde und wir ihn direkt ansprechen könnten und sagen könnten, Gott, was soll ich tun? Wünschen wir uns nicht oft, dass Gott einfach viel greifbarer wäre, als es ist? Ich kenne die Gedanken jedenfalls ziemlich gut, oftmals. Und ich glaube, auch der Psalmschreiber von unserem Psalm 12 kennt die Gedanken gut. Lesen wir den Psalm, in dem unser Jahreslos steht, dann wird schnell ein Thema deutlich. Es geht um einen Mann, der Gott klagt. Er sehnt sich nach Gottes Hilfe und nach Gottes Beisein. Ich habe meine Predigt heute in drei Punkte gegliedert. Der erste Punkt heißt, blinde Wut lässt mich schlechter sehen. Der zweite Punkt ist die Macht meiner Worte. Und der dritte Punkt, die Sehnsucht. Ich möchte mit den ersten zwei Punkten Sie herausfordern und auf das eingehen, wie ich denke, wie sich der Psalm verhält, weil er persönlich angegriffen ist. Und möchte dann mit dem dritten Punkt zu dieser Sehnsucht zurück, die dürfen Sie im Hinterkopf behalten, die Sehnsucht nach Gottes Hilfe. Ich will am Anfang beten und will Gott einladen, dass er die Worte, die ich und auch Herr Deutsch sprechen, für sich benutzt. Herr, danke für das geniale Wetter draußen. Danke, dass du Herr bist, dass du hier bist, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und Herr, wir feiern in deinem Namen und für dich Gottesdienst. Und alles, was jetzt gesagt wird, das möchte ich dir zurückgeben, dass du es so verwendest und bei den Leuten ankommen lässt, wie sie es persönlich brauchen. Amen. Mein erster Punkt, blinde Wut lässt mich schlechter sehen. Lesen wir den ersten Vers des Psalms oder die ersten Verse, dann merken wir, dass der Psalmschreiber Angst um seine Welt hat. Er schreit zu Gott, weil nur noch wenige ein aufrichtiges Leben führen und sich an Gottes Wort halten. Die Menschen sind untreu und untereinander herrscht nur noch Lug und Trug. Er fühlt sich in seinen persönlichen Überzeugungen angegriffen und es tut ihm weh. Er ist gekränkt. Was ist die Folge? Ich bin dann über den Vers gestolpert, wo der Psalmist eigentlich fordert, dass Gott die Untreuen mehr oder weniger vernichtet. Eigentlich dachte ich so, er macht sich zum Richter und fordert bei Gott ganz klar, mach Ende mit denen. Und er bestimmt eigentlich dann auch das Strafmaß. Eine Bitte, die mich dann, wie gesagt, in Stocken gebracht hat, ich fand sie krass. Und ich habe an Abraham gedacht, der mit Gott um jedes Leben in Sodom und Gomorra rechtet und handelt, um das Leben zu erhalten. Und mir ist aufgefallen, der Psalmist, der ist hier anders. Und ich glaube, das ist, weil er wütend ist und weil er einen Tunnelblick hat und nur noch eine Lösung sieht. Bitte vernichte sie, Herr. Weiter, liebe Gemeinde, habe ich dann gedacht, eigentlich kennen wir das doch. Wenn mich jemand persönlich angreift, dann muss ich mich schwer beherrschen, dass ich nicht gleich mit einem verletzenden Kommentar zurückfeuere. Oder wenn mir was am anderen nicht passt, dann habe ich schnell das passende Urteil über ihn gefällt und richte eigentlich. Ein paar Beispiele. Ihr bringt euch eigentlich nicht genug in der Gemeinde ein, dann gehört ihr auch nicht mehr zu uns. Du kommst halt regelmäßig in Stund, dann gehörst du halt zu der APIs. Krasser, du hast homosexuelle Neigungen, dann lass dich heilen oder such dir einen anderen Platz, an dem du sein kannst. Du hast dich lange nicht bei mir gemeldet, dann bist du auch nicht mehr mein Freund und ich kenne dich nicht. Teilweise überzogene Beispiele, die mir aber alle schon begegnet sind. Liebe Gemeinde, ich glaube, wir stehen in der Gefahr, dass wir oft gegen etwas sind. Anstatt erstmal, wie ich das bei Jesus sehe, für etwas zu sein. Ich will damit auf keinen Fall sagen, dass wir alles akzeptieren und hinnehmen müssen, aber ich will damit sagen, dass wir aufpassen müssen, uns selbst nicht zu schnell zum Richter zu machen. so wie auch meiner Meinung nach der Psalmist das am Anfang kurz tut. Weiter interessiert mich jetzt aber, wie Gott auf diese Forderung reagiert und wie hart er richtet. Und mir ist da ein Beispiel gekommen, das das für mich schön erklärt. Und ich kann Ihnen sagen, Gott ist anders, als wir denken in den meisten Fällen. Er feuert nicht zurück, er öffnet auch nicht die Tore zur Hölle und verschluckt die bösen Menschen. Er ist anders. Und ich erinnere mich da immer gern an die Stelle aus 1. Könige 19. Elia flieht, weil er die Baalspriester abgeschlachtet hat. Und er hat Angst um sein Leben und er will, dass Gott zu ihm spricht. Und es kommt ein heftiger Sturm, der Felsen zerschmettert. Und es kommt ein Feuersturm und ein gewaltiges Erdbeben. Aber in keinem von diesen Naturereignissen, wo wir denken, das ist Gott, der kann die Leute, der kann zeigen, was da geht. In diesen Ereignissen ist Gott nicht, sondern Gott kommt zu Elia ganz leise, ganz ruhig und ganz anders, als wir denken, im leisen Säuseln des Windes. Er muss nicht die Leute, die Elia verfolgen, vernichten, sondern er muss Elia neues Vertrauen schenken. Was können wir tun, wenn uns solche Situationen begegnen, in denen wir gewillt sind, hart zurückzufeuern oder schnell Urteil zu fällen? Ich glaube, wir dürfen uns dieser menschlichen Reaktion bewusst werden, dass wenn wir angegriffen sind oder kritisiert werden, dass wir dann schwach sind. Und ich glaube, wir dürfen stattdessen vorsichtig sein mit unserem Gericht und dem Nächsten und uns darüber bewusst werden, dass blinde Wut uns oft schlechter sehen lässt. Mein zweiter Punkt, die Macht meiner Worte, baut eigentlich noch auf den ersten Teil ein bisschen auf. Der Psalmist macht eine Entdeckung, die Menschen verdrehen die Wahrheit zur Lüge. Sie verstehen es, ihre Absichten unter glatten Lippen zu verbergen. Stichwort hinten, vorne hui, hinten pfui. In Vers 5 sagen die Menschen, durch unsere Zunge sind wir mächtig. Und ich glaube, das ist leider keine Selbstüberschätzung, weil unsere menschliche Zunge große Macht hat. Sie kann aufbauen und sie kann zerstören. Sie kann die Wahrheit sagen oder prägende und anhaltende Lebenslügen verbreiten. Der Psalmist selber weiß, dass diese unreine Zunge verwirren kann. Sie kann sich verführerisch anhören und doch nur Schlechtes im Schilde führen. Die Folge bei den Betroffenen: Zweifel, Angst, Rückzug, Einsamkeit, Unglauben, Selbsthass und viele weitere unschöne Dinge, die wir, denke ich, in unserer Gesellschaft oft beobachten können. Ich glaube, wir selber neigen oft dazu, durch unsere Worte Dinge kaputt zu machen, indem wir beiläufig ein abfälliges Kommentar abwerfen oder mit unseren Freunden über jemanden sprechen. Natürlich nur, damit es uns selber besser geht und nicht um hintenrum zu reden. Mein Ziel und meine Aufforderung an uns oder an mich ist, lassen Sie uns wertschätzend miteinander umgehen und anstatt schnell das Schlechte zu sagen, lieber nach dem Guten suchen. Ich will Sie natürlich nicht auffordern, dass Sie lügen und alles schön machen. Nicht nach dem Motto, Schatz, du siehst aber heute gut aus, so verschwitzt und frisch vom Joggen und du riechst so männlich. Super. So meine ich es nicht, aber ich glaube, es gibt viele kleine Dinge, kleine positive Dinge, die an uns vorbeilaufen und wir erkennen sie, aber wir sagen nichts. Und ich möchte uns einladen, auf diese Dinge zu schauen und sie zu benennen. Lieber, anstatt oftmals das Schlechte zu sagen, was wir, glaube ich, besser können. Meine Vorsätze also für die Agenda 2015. Erstens, ich will mich nicht selber zum Richter machen. Ich will Menschen in erster Linie mit Liebe begegnen, so wie Jesus das getan hat. Zweitens, ich will die Menschen mit meinen Worten aufbauen und sie nicht niedermachen. Große Vorsätze, aber sie auch schon lang. Ich habe jetzt zu Anfangs davon gesprochen, dass der Psalmist aber Sehnsucht hat. Sehnsucht nach der Hilfe Gottes, er klagt Gott. Und die zwei Punkte, wie gesagt, waren nur Dinge, die mir in seiner auswegslosen Situation aufgefallen sind. Ich möchte zurückkommen auf die Sehnsucht. Und nochmal, als ich die ersten Verse des Psalms gelesen habe, wurde mir wirklich deutlich, dass der Psalmist sich nach Gottes Hilfe einfach sehnt. Die bösen Menschen wollen selbst Herrscher sein. Sie wollen sich von Gott nichts mehr vorschreiben lassen. Das enthüllt der Psalmist, wenn es im 5. Vers heißt, durch unsere Zunge sind wir mächtig. Die Menschen stellen sich selber über Gottes Wort. Sie wollen selbst herrschen, selbst bestimmen und die Dinge selbst in der Hand haben. Der Psalmist und die ihm verbliebenen Gleichgesonnenen zweifeln und fragen sich, warum Gott den Spott zulässt, warum er sie allein lässt. Sie sehnen sich nach ihm. Sie wollen seine Gegenwart spüren, sein Handeln spüren. Und obwohl wir, glaube ich, geneigt werden, uns in der Rolle des Psalmisten wiederzufinden und zu sagen, die anderen sind so schlecht, hilf, glaube ich, dass ich oftmals eher zu den Leuten gehöre, die der Psalmist so sehr verachtet. Ich nehme mein Schicksal selber in die Hand und scheitere bei dem Versuch. Ich mache mir Sorgen, drehe mich um mich selbst und meine wichtigen Probleme, die ja nur ich bearbeiten kann. In anderen Situationen aber verstehe ich den Psalmisten nicht so gut. Wir flehen zu Gott und sind wütend und frustriert, wenn er nicht antwortet. Wir brauchen ihn. Ich möchte Sie einladen, dass Sie an der Stelle, während ich die Beispiele lese, an vielleicht Ihre eigenen Sorgen denken. Herr, warum musste er oder sie sterben? Herr, hilf mir aus diesen Depressionen. Herr, zeig mir doch bitte endlich die Frau für mein Leben. Herr, bitte schenk mir Arbeit, einen guten Beruf, in dem ich mich wohlfühle. Herr, hilf mir, ich selbst zu sein, ohne Angst davor, was die anderen von mir halten. Und weit über diese vielen eigenen Sorgen und Nöte hören wir ständig aus Nachrichten und von Freunden von schlimmen Schicksalsschlägen. Und ich glaube, manchmal sind wir uns selbst nicht mal sicher, ob Gott uns wirklich unvoreingenommen liebt. Bin ich gut so, wie ich bin? Muss ich erst die 4 extra Weihnachtskörper abtrainieren, damit ich wieder attraktiv bin? Muss ich mich verändern und ein besserer Mensch werden, damit du mich liebst, Herr? Liebe Gemeinde, das war ein Abriss von Zweifeln, die ich mir gedacht habe, die ich auch teilweise selber mitfühlen kann. Und ich möchte uns einladen, dass wir in diesen Zweifeln, in dieser Angst und Frust und Not, in welchen Gebieten unseres Lebens auch immer, an unsere Jahreslust denken. Lassen Sie uns in diesen Sorgen und Nöten den Blick nach oben richten und mit dem Psalmist einstimmen, wenn er ruft: Herr, hilf, erhebe dich und handle. Und liebe Gemeinde, ich darf Ihnen sagen, Gott erhebt sich, wie wir das in unserem Jahreslust stehen haben. Nicht wie oben gefordert, um den Ungläubigen zu vernichten oder hartes Urteil zu fällen, sondern um demjenigen zu helfen, der sich nach Gottes Hilfe sehnt. Er schenkt dem, der in Zweifel geraten ist, neues Vertrauen in seine Unbesiegbarkeit. Er erfrischt das Gefühl von Liebe und Annahme und zeigt uns im leisen Zweifeln des Windes, ganz anders als wir oft denken, dass er da ist. Und dieses Mitsein und Mitfühlen wird für mich am deutlichsten an Jesus. Gott wird Mensch, er kommt auf diese Erde und Jesus stirbt für uns am Kreuz. Und wenn das nicht zeigt, dass Gott ein mitleidender Gott ist, der da ist und der für unsere Sorgen da ist, der sich kümmert, dann weiß ich auch nicht. Gott liebt uns, Gott will da sein. Und was auch immer uns bedrückt, Gott wird aufstehen.